herzlich willkommen zu PG, dem LoRa-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
LoRa München. Der Inhalt macht den Unterschied.
Hallo zusammen, hier ist der zweite Teil von Psychische Gesundheit. Powerfrauen im Gesundheitswesen mit mir, Sani Wach und Simone Eiche. Simone Eiche ist Geschäftsführerin des Frauentherapiezentrums. Vielleicht möchten Sie erstmal sich vorstellen und mehr zu sich erstmal sagen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Mein Name ist Simone Eiche, ich bin Psychologin und arbeite seit über 20 Jahren inzwischen in München in der ambulanten Sozialpsychiatrie und außer im psychiatrischen Krisendienst auch schon lange, lange im FTZ mit Unterbrechungen. Bin seit 2016 eine der beiden Geschäftsführerinnen von der gemeinnützigen GmbH des FTZ.
Freut mich, Frau Eiche. Möchten Sie erstmal vielleicht Stellung beziehen zum Thema Internationaler Weltfrauentag? Was halten Sie davon? Muss es denn überhaupt so einen Feiertag auf der Welt und in München geben? Was denken Sie darüber und warum ist es so wichtig, wenn es wichtig ist?
Also der Weltfrauentag ist ja aus unserer Sicht immer noch eher ein Kampftag als ein Feiertag. Gerade wir als Fachfrauen im psychosozialen, psychiatrischen Bereich arbeiten, haben ja ganz viel zu tun mit Frauen, die nach wie vor benachteiligt sind, die mehrfach diskriminiert sind, aus vielen verschiedenen Gründen, die arm sind, die in schwierigen, in prekären Lebensverhältnissen leben und die als Frauen nicht immer, aber oft noch mal ein Stück mehr benachteiligt sind als Männer mit zum Beispiel einer psychischen Belastung. Und gerade unter Corona-Bedingungen sehen wir auch, wie sich soziale Benachteiligung auch nochmal verschärft. Und das betrifft viele Klientinnen. Und außerdem sind wir ein reiner Frauenbetrieb. Also wir arbeiten ja von Frauen für Frauen. Das heißt, wir haben eine rein weibliche Mitarbeiterinnenschaft. Und tatsächlich gibt es viele Frauenthemen, die unsere Mitarbeiterinnen, also die Sozialarbeiterinnen, die Ergotherapeutinnen, die Psychologinnen, genauso betreffen. Nämlich zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Frage, wie es ist, als Frau die Kinder großzuziehen, einen Job zu haben und dafür zu sorgen, dass eine Frau mit einem Einkommen als Sozialarbeiterin später eine gescheite Rente bekommt.
Das ist bei Ihnen der Fall?
Sie meinen, was die Mitarbeiterinnen angeht, also klar, wir werden ja sozusagen aus der öffentlichen Hand bezahlt. Die Mitarbeiterinnen haben ein soweit angemessenes Einkommen, so wie es halt im sozialen Bereich ist. Aber tatsächlich beschäftigt uns immer wieder auch die Frage bei den Mitarbeiterinnen. Wir sind ja als Frauenbetrieb sehr flexibel. Wir haben ganz viele Teilzeitmitarbeiterinnen, gerade die sozusagen die Mütter, die nach der Elternzeit wieder zurückkehren. Und wir sehen es als feministischer Betrieb schon auch als unsere Aufgabe an, nicht die Mitarbeiterinnen zu belehren, aber immer wieder auch mal darauf hinzuweisen, was zum Beispiel die Folgen von Teilzeitarbeit sein können, wenn Mitarbeiterinnen, so das klassische Modell nach wie vor wählen, dass sie, solange die Kinder kleiner sind, halbtags arbeiten und ihre Männer ganztags arbeiten, wie sich das auswirkt auf ihre Altersvorsorge. Also das heißt, wir haben einfach mit diesen klassischen Frauenthemen immer wieder zu tun als Frauenbetrieb.
Wie schaut es denn aus für die Frauen? Was bieten Sie an für Frauen in psychischen Notlagen als Frauentherapiezentrum? Was können Sie leisten?
Ja, wir sind in der sozialpsychiatrischen Landschaft ein Träger, der dieselben Angebote im Prinzip hat wie andere auch. Also wir haben einen sozialpsychiatrischen Dienst, eine Tagesstätte. Wir haben, das ist allerdings einzigartig, eine frauenspezifische Ergotherapiepraxis. Wir haben betreutes Wohnen, wir haben therapeutische Wohngemeinschaften. Also all das, was andere Träger auch haben, aber eben frauenspezifisch auf einer feministischen Arbeitsgrundlage. Und das heißt auch, dass Frauen, die Angebote im FTZ wahrnehmen, immer einen Frauenschutzraum haben. Wir haben viele Klientinnen, die von Gewalt betroffen sind oder waren, die an Traumafolgestörungen leiden. Und wir bieten ihnen einen frauenspezifischen Blick auf ihre Lebenssituation. Wir bieten ihnen, wenn sie das möchten, auch Unterstützung an, darin, nicht nur psychisch gesünder zu werden, sondern auch ihre Lebenssituation als Frau zu reflektieren. Wir arbeiten mit ihnen daran, dass sie mehr Freiheitsgrade bekommen, also tatsächlich im Alltag, wenn sie das möchten. Wir arbeiten mit ihnen daran, ihre Lebenssituation zu reflektieren, sie in Verselbstständigung zu unterstützen. Und das tun wir für Frauen, die aus allen Kulturen kommen. Ja, und oft ganz andere Hintergründe haben, wie wir hier, die in Deutschland aufgewachsen sind und wo wir einfach jeweils davon ausgehen, ja, wie ist die Lebenssituation der Frau, wie lebt sie, was sind ihre Ziele, wo will sie hin? Also wir scheren nicht alle Frauen feministisch über einen Kamm und sagen, da musst du hin, sondern wir arbeiten mit jeder Frau sehr, sehr individuell, aber auf, ja, schon auch der Grundlage einer feministischen Analyse auch der Gesellschaft und der Lebensbedingungen von Frauen.
Jetzt haben Sie ganz oft das Wort feministisch genannt, finde ich, ja, persönlich super. Jetzt weiß ich aber, dass wahrscheinlich einige sich mit dem Wort schwer tun, vielleicht sogar auch Frauen selbst. Was würden Sie jetzt dazu sagen als Fachfrau?
Also es gibt ja nicht den Feminismus und wir sind im FTZ 160 Mitarbeiterinnen. Also wir sind viele, viele Frauen und wahrscheinlich hat jede dieser 160 Frauen ihren eigenen Feminismus aus ihrer Lebenserfahrung. Und wir sind mindestens 3 Generationen. Das heißt, wir haben auch ganz Unterschiedliches erlebt. Und deswegen gibt es natürlich klar ein paar politische Grundlagen, die da wären. Gleichstellung von Frauen und Männern klassischerweise, aber heute ja einfach sozusagen auch eine gendergerechte Politik, eine gendergerechte Sprache, einen gendergerechten Blick für die Klientinnen, und das ist vielleicht auch das Wichtigste in der Arbeit, heißt, feministisch zu arbeiten in erster Linie, dass wir Frauen in ihrer Lebenssituation sehen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir ihre Geschichten hören, dass wir das validieren, was sie erlebt haben. Ja, und auch, dass wir sie wertschätzen und dass wir ihnen glauben. Und Frauen haben ja ganz oft die Tendenz, das, was sie selber erlebt und auch geleistet haben, nicht wertzuschätzen. Und ja, und selber und ihr Licht unter den Scheffel zu stellen und vielleicht auch zu sagen, das war alles nichts wert, was ich gemacht habe. Wir benennen, auch das ist feministisch, wir benennen Gewalt, da wo Gewalt passiert ist.
Sie benennen Gewalt, das heißt, wie kann man sich das vorstellen?
Naja, das würde heißen, wenn eine Frau erzählt, was ihr passiert ist und das vielleicht bagatellisiert und sagt, naja, da war halt der Ex-Partner, der hat halt immer wieder hingelangt. So, ja, dann würde ich sagen, aha, der hat sie geschlagen. Also ich frage dann nach und ich benenne Gewalt und ich benenne eben Traumatisierung, natürlich vorsichtig und fachlich angemessen, aber es geht ganz oft darum, auch Worte zu finden, eine Sprache zu finden für das, was Frauen vielleicht gar nicht in Frage stellen, weil sie das immer so erlebt haben, weil sie es nicht anders kennen und weil sie zum Beispiel denken, Beziehungen laufen halt so mit Männern.
Finde ich gut, dass Sie das thematisieren. Da möchte ich jetzt auch gleich nochmal was einlegen. Wir machen ja demnächst ein Interview, eine Folge zum Thema Trauma und da werden wir dann nochmal ganz spezifisch auch auf solche Sachen eingehen. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen. Jetzt wissen wir schon ein Stück weit, was Ihre Arbeit beinhaltet und für wen Sie arbeiten und wie Sie arbeiten und mit welcher Herangehensweise. Jetzt stelle ich mir die Frage, mit welchen Anliegen kommen die Frauen? Sagen die so, ich habe direkt so ein Anliegen, fallen die da mit der Tür ins Haus oder wie setzt man da in der Arbeit an, sage ich jetzt mal, mit psychisch kranken Frauen, die vielleicht sogar traumatisiert worden sind?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt sowohl Frauen, die mit eigenen Anliegen kommen, also die mitten in Krisensituationen kommen, die selber ihre psychische Not auch benennen können. Und es gibt auf der anderen Seite auch viele Frauen, die durch Dritte kommen, also die zum Beispiel in der Klinik waren, die im Sozialbürgerhaus waren, die eine Empfehlung bekommen haben und die von kundigen Fachkolleginnen und Kollegen von uns die Empfehlung bekommen, sich an eine Stelle zu wenden, die eben diesen besonderen Frauenschutzraum bietet oder die, was wir ja haben, sozusagen eine Expertise haben in der Arbeit mit traumatisierten Frauen und auch mit Migrantinnen zum Beispiel. Also viele Frauen werden schon quasi zugewiesen und manchmal geht es dann auch darum, erstmal herauszufinden, was ist ihr Anliegen, was ist ihre Notsituation, wie können wir helfen, und da wir ja verschiedene Einrichtungen haben, dann auch zu schauen, was passt.
Und wie finden Sie das raus, was da zu der jeweiligen Frau passt oder ob das Frauentherapiezentrum passt?
Indem wir erstmal ein gutes, also auf Neudeutsch würde man sagen, ein Clearing machen, was aber heißt, mit der Frau zu sprechen. Also zum Beispiel gibt es einen telefonischen Erstkontakt oder es gibt eine Kurzberatung, in der wir natürlich auch Fragen stellen, gezielte Fragen, ohne die Frau auszuquetschen, nach dem, was sie selber sagen würde, was ihr Hauptproblem ist. Für manche Angebote gibt es natürlich auch eine Voraussetzung. Für die Ergotherapie braucht sie ein Rezept. Für betreutes Wohnen braucht sie einen, sozusagen einen Anspruch auf Eingliederungshilfe. Da muss sie eine Diagnose haben. Beratung bekommt sie auch, ohne dass sie eine Diagnose hat. Also da gibt es unterschiedliche Schwellen. Also manche unserer Angebote sind sehr niederschwellig, auch anonym. Und für manche braucht die Frau eben zum Beispiel eine ärztliche Diagnose oder muss ihre Personalien uns geben oder muss auch ihre Einkommensverhältnisse darlegen, weil sie sonst die Hilfe nicht bekommt, also weil wir sonst das Geld nicht bekommen, um mit ihr zu arbeiten. Vielleicht noch ein Beispiel aus den therapeutischen Wohngemeinschaften für psychisch kranke Menschen. Da gibt es ja viele in München und unsere Einrichtungsleiterin, die die Erstgespräche führt mit den interessierten Frauen, die schildert zum Beispiel immer sehr genau, was es heißt, in einer Frauenwohngemeinschaft zu wohnen. Fragt die Interessentinnen auch, ob das das ist, was sie sich vorstellen.
Also ich zum Beispiel könnte es mir nicht vorstellen, weil das war mir zu viel Schutzfilm. Aber ich denke, das macht ja auch ein bisschen so die Selbstbestimmung aus, selbst die Frau entscheiden zu lassen, hey, möchte ich das? Ist das das Richtige für mich? Probiere ich es aus? Oder möchte ich das vielleicht auch was ganz anderes ausprobieren?
Genau, und es gibt zum Beispiel eben in den Frauenwohngemeinschaften einfach bestimmte Regeln, die wir brauchen im Zusammenhang mit dem Frauenschutzraum. Also wir sind ja kein Frauenhaus, aber zum Beispiel ist es notwendig, dass die Bewohnerinnen sich auch gegenseitig schützen, auch was Besuch angeht, dass bestimmte Dinge halt nicht gehen. Und da ist es wichtig, eben wie Sie sagen, im Sinne der Selbstbestimmung einer Interessentin auch die Frage zu stellen, wollen Sie das? Brauchen Sie und wollen Sie auch diesen Schutzraum oder entscheiden Sie sich für eine gemischtgeschlechtliche WG? Und das ist wichtig. Also ich würde nie einer Frau sagen, ja, ich weiß, was für dich gut ist, sondern das müssen wir herausfinden im Gespräch. Und oft dauert es auch eine Weile. Und dafür machen wir eine gute sogenannte Hilfeplanung, was aber auch heißt, dass die Frau sehr viel Einfluss darauf hat, ja, wie sie ihre Ziele setzt.
Vielleicht kommen jetzt auch durch den Podcast ein paar Leute dazu, sagen, ja, und lass mich beraten für Ergotherapie, für eine Wohngruppe. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, die Frauen selbst initiieren.
Genau, also das ist auch einer unserer Grundsätze schon immer gewesen, dass wir fachliche Unterstützung immer auch kombinieren mit Selbsthilfe und dass wir die Frauen sehr ermutigen und ermuntern, dass sie, also wir halten das nicht alles selber vor, aber es gibt ja super Selbsthilfestrukturen in München, viel, was Frauen auch machen können, dass wir sie ermutigen, das zu tun. Ja, dass sie sich nicht nur auf uns Fachfrauen verlassen, sondern dass sie auch ihren eigenen Weg gehen, dass sie sich miteinander vernetzen und dass sie das tun, was ihnen gut tut, auch mit gleichgesinnten Frauen.
Finde ich jetzt aber auch eine super Empfehlung der Fachfrau, Frau Eiche, dass sie sagen, hey, die Frauen, die wissen schon auch ein bisschen so intuitiv, was da das Richtiges sein könnte, finde ich total stark. Jetzt komme ich noch ein bisschen auf ein gesellschaftliches Thema tatsächlich, wo wir ja auch ein bisschen mit einbeziehen. Und zwar, ja, die Rolle der Frau. Wir haben jetzt viel über Feminismus gesprochen. Schließt es eigentlich die Männer aus oder bezieht es vielleicht die Männer sogar mit ein?
Also das schließt die Männer überhaupt nicht aus, weil sie eigentlich damit, so wie wir Frauen auch jeden Tag, befasst sind. Und wünschenswert wäre eigentlich, dass es ganz viele Themen gibt, in denen Frauen und Männer an einem Strang ziehen. Weil vieles, was die gesellschaftlichen Bedingungen für Frauen verbessert, würde auch den Männern nutzen. Ist vielleicht nicht immer so sichtbar, aber zum Beispiel eine andere Verteilung von Arbeitszeit und Kindererziehungszeit, also ich habe jetzt gerade wieder gelesen und das kann ich dann immer fast nicht glauben. Viele Männer haben Angst immer noch, eine längere Elternzeit anzumelden in ihrem Betrieb. Deswegen ist die Verteilung nach wie vor ganz oft so, Frauen nehmen 12 Monate und Männer nehmen halt so den kleinen Rest. Aber es gibt immer noch sehr wenige Männer, die mal ein halbes Jahr Elternzeit nehmen als Vater. Und das sind eigentlich Themen, von denen wir auch wissen, dass auch junge Väter heute sich wünschen, dass sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und das durchzusetzen, gesellschaftlich, in der Politik, bei den Arbeitgebern, das ist eigentlich ein gemeinsames Ziel. Und manchmal habe ich den Eindruck, Männer tun sich ein bisschen schwer damit, also sich sozusagen auch dem Feminismus zu verschreiben und zu sagen, ja, da gehen wir mit, ja, das nützt uns auch. Das ist ein bisschen schade oft. Da könnte es sehr viel weniger Polarität geben, als es oft scheint. Und natürlich gibt es Themen, wenn Frauen das durchsetzen würden, da wären Männer eindeutig im Nachteil. Also siehe, was weiß ich, Besetzung von Führungsetagen oder Verteilung von Geld. Aber gerade im Moment sehe ich, gibt es gesellschaftliche Bewegungen, bei denen Frauen und Männer sich zusammentun und für dasselbe kämpfen. Das ist super.
Das wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr so auf Augenhöhe irgendwo, ja. Sich auf Augenhöhe vielleicht auch Aufgaben teilen wie Kindererziehung.
Ja, und ich meine, wir sind ja alle selber im Privatleben, alle, die im FTZ arbeiten, mehr oder weniger, nicht alle, ja, aber wir haben alle auch mit Männern zu tun, auch wenn wir nicht alle hetero leben. Und interessant ist immer, sagen auch die Kolleginnen hier im FTZ, welche Effekte es hat auf die Männer in ihrer Umgebung, aber auch auf Freundinnen, Familienangehörige, dass sie in einer feministischen Einrichtung arbeiten. Also die werden schon gefragt auch, ja, manchmal auch so ein bisschen, wie hältst du das aus, ja, nur mit Frauen zu arbeiten und nur mit Klientinnen.
Fällt einem doch irgendwann gar nicht mehr auf, oder?
Ja, auch dafür kann sich eine entscheiden oder auch nicht entscheiden, nur mit Frauen zu arbeiten. Aber so interessant ist manchmal, was das so auslöst, also dass es immer noch ein bisschen was Besonderes ist. Und das haben schon viele Mitarbeiterinnen erzählt, dass das irgendwie einen Effekt hatte, wenn sie gesagt haben, naja, sie haben jetzt gewechselt und sie arbeiten jetzt im FTZ, nur so ein reiner Frauenbetrieb und feministisch. Das stößt was an und manchmal gibt es auch Konfrontation und Diskussion und warum braucht es das denn? Denn meistens machen wir FTZ-Mitarbeiterinnen gute Erfahrungen damit. Also es löst einfach was aus und oft kommt auch mit den Männern so in unserem privaten Umfeld eine total gute Diskussion in Gang.
Was sind denn die typischen Eigenschaften, die Frauen zugeschrieben werden? Zum Beispiel Empathie, Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Und warum sind denn diese gerade weiblichen Eigenschaften auch so wichtig für eine sich entwickelnde Welt?
Also das ist interessant, dass Sie sagen, Frauen wird auch die Fähigkeit zugeschrieben, sich durchzusetzen.
Ja. Als Mutter, aber auch wenn man sagt, so nö.
Okay, das war jetzt meine Ansicht immer, aber das war jetzt vielleicht auch meine Ansicht.
Genau, weil es total wichtig ist, weil ich glaube, viele Frauen würden das gar nicht so unterschreiben, aber das ist vielleicht auch eine Generationenfrage und ich hoffe, dass junge Frauen das heute total anders sehen. Klar, also wir sehen als Frauenbetrieb natürlich, dass das zu unserer Kultur auch gehört. Ja, also mit diesen, und dann sind wir natürlich auch alle im sozialen Bereich tätig, das heißt Empathie, also alle Soft Skills, die gehören natürlich schon sehr so zu unseren Wertvorstellungen, aber letztlich sehen wir auch, dass eben in einem Betrieb mit 160 Frauen hat auch jede Frau oder hat jede unserer Führungskräfte, jede unserer Leitungsfrauen hat einen anderen Stil, auch Führung zu leben, auch Personalführung zu leben, sich durchzusetzen und da ist die Bandbreite relativ groß. Also Frauen sind eigentlich, wenn sie sich's erlauben, durchaus auch sehr unterschiedlich in ihren Eigenschaften.
Das denke ich jetzt auch, dass so Frau ist ja nicht Frau, Mann ist auch nicht Mann. Also man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ja Quatsch so. Jeder bringt ja seine Sachen mit.
Gesellschaftlich haben wir halt oft Ähnliches gelernt als Frauen. Und
zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, dass es nicht in Ordnung ist, sich sehr klar und direktiv und in Anführungszeichen autoritär zu verhalten. Zum Beispiel in der Führungsposition.
Wer braucht es denn das Wort autoritär? Was bedeutet autoritär? Das ist wieder so ein Wort wie feministisch, da wo ich jetzt schon wieder merke, dass das werden einige vielleicht irgendwie nicht so gut finden. Aber was wollen Sie jetzt damit sagen?
Ja, gute Nachfrage. Also ich würde sagen, so aus meiner Berufserfahrung auch, jetzt aber im sozialen Bereich, fällt es Frauen nach wie vor etwas schwerer, sich sozusagen sehr klar und direkt auch im Sinne einer klaren Führung zu verhalten, weil sie Sorge haben, es könnte autoritär wirken. Frauen haben zum Beispiel eine andere Sprache, also Frauen reden oft ein bisschen mehr drumherum, versuchen Dinge, die sie auch klar sagen wollen, auch Kritik zum Beispiel, freundlich zu verpacken. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe das selber auch trainiert, ja. Also klar zu sagen.
Ja, aber ist doch total gut eigentlich.
Was will ich denn jetzt eigentlich
sagen? Ja, aber das ist doch toll.
Ja.
Wäre doch schön, wenn man auch sowas mal so mehr in Verbindung bringen könnte. Auch dieses, ja, ich fühle da intuitiv was, aber auch so bestimmte Fähigkeiten, die man Männern zuschreibt, dass man das irgendwie so ein bisschen, der Mann darf auch ein bisschen weich sein und der darf auch so sein. Und die Frau, also da müssen wir uns doch ein bisschen annähern, sind Sie auch der Meinung quasi?
also es würde allen helfen, ja, eher zu sehen auch, also auch im Arbeitskontext, welche, also sagen gar nicht so sehr Persönlichkeitseigenschaften, sondern welches Verhalten ist denn hilfreich, was ist denn nützlich, also was nützt mir, was brauche ich in einer bestimmten Position, was brauche ich als Sozialarbeiterin, aber auch als Sozialarbeiter, brauche ich Empathie, was brauche ich als Führungskraft, brauche ich eine klare Sprache.
Das ist natürlich auch ein bisschen anders, das ist ganz klar, da muss man sich natürlich den gegebenen Dingen auch ein bisschen anpassen. Jetzt haben Sie aber gesagt, was Sie im sozialen Bereich arbeiten, da will ich es ja auch gar nicht wissen, wie es in anderen Bereichen aussieht, dass Sie da auch sagen, nö, wir gehen da unseren feministischen Weg und machen das. Was können Männer dazu beitragen, dass wir Frauen mutiger durchs Leben gehen? Und was können wir Frauen alle dazu beitragen?
Also was Männer dazu beitragen können, ganz klar, das ist, dass sie Umstände, die Frauen wirklich gefährden, und das ist vor allem Gewalt, dass sie das nicht als Thema den Frauen überlassen. Also Stichwort Gewalt, Vergewaltigung, Zwangsprostitution, ja, all das, was Frauen jeden Tag in Gefahr bringt und was Frauen auch daran hindert, mutig durchs Leben zu gehen, weil sie sich viele Sorgen machen, dass ihnen was passieren könnte, und so ist es auch, dass Männer sich ganz klar positionieren, ihren Geschlechtsgenossen gegenüber, und dass auch Männer genauso wie Frauen dafür aufstehen, dass Gewalt endet.
Genau. Super, was Sie da aussprechen. Ich finde aber auch, es passiert auch da schon eine enorme Entwicklung. Jetzt mal vergleichsweise, wie es vor 10 Jahren vielleicht war, da war doch gar nicht so die Bewusstheit da, oder? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Ich glaube auch, dass sich da was verändert, auch von jüngeren Männern im Vergleich von vor 10 oder 20 Jahren, dass Männer mehr und mehr auch sehen, dass es wichtig ist, dass sie selber auch eine Position beziehen zu Gewalt.
Dass sie Gewalt ablehnen und nicht tolerieren und schon gar nicht anwenden. Ja, genau. Was können auch wir Frauen selber für uns tun, auch ein bisschen gestärkt durchs Leben zu gehen? Was hilft aus Ihrer Erfahrung raus?
Also was natürlich hilft, ist, sich, ohne sich damit Stress zu machen, aber sich immer wieder zu reflektieren und hinzuschauen, wo will ich denn hin und wo fällt es mir schwer, wo übernehme ich Konventionen, gerade was die Gestaltung von Familienleben angeht. Manchmal, das sage ich jetzt auch ein bisschen selbstkritisch, ja, also uns Frauen gegenüber, manchmal haben Frauen auch die Tendenz, es sich nicht bequem zu machen, aber es sich auch so ein bisschen schön zu machen. Also solange es die Möglichkeit gibt zu sagen, naja, dann arbeite ich ein bisschen weniger und dann stehe ich im Arbeitsleben nicht so an vorderster Front oder bestimmte Dinge will ich nicht machen, das kann ich alles total gut verstehen. Und andererseits denke ich mir auch manchmal, naja, und Frauen ziehen sich da, wenn sie sich's finanziell leisten können, auch immer wieder ein bisschen zurück und nehmen bestimmte Bereiche der Gesellschaft auch nicht aktiv ein. Und natürlich ist es die Lebensentscheidung jeder Frau, wie sie das macht. Und manchmal wünsche ich mir so, dass Frauen an noch vielen anderen Stellen und Orten in der Gesellschaft präsenter sind, wo es vielleicht nach wie vor auch nicht so besonders üblich ist, als Frau da quasi Positionen zu besetzen und Plätze zu besetzen.
Keine Frau ist quasi ihrem Schicksal da überlassen, zu sagen, ich bin eine Frau, ich kann es nicht, ich darf das nicht, sondern kann es selbst entscheiden. Aber es ist auch wie durchaus feministisch zu sagen, würde ich jetzt behaupten, ich gebe es jetzt mal so in den Raum. Nö, ich möchte jetzt mich hinterm Herd stellen und ich möchte das so, oder ich möchte als Frau Karriere machen. Durchaus, klar, warum nicht? Ich glaube, das schafft man auch, wenn man will. Man braucht, glaube ich, schon auch starkes Durchhaltevermögen. Also, dass man auch als Frau Sexualität selber entscheidet, auch all solche Dinge. Ich glaube, das gehört ja irgendwo auch alles dazu. Und ich finde auch, dass man es halt, ich habe das jetzt so verstanden, uns Frauen wird es halt sehr schwer gemacht, bestimmte Positionen zu kommen. Führungspositionen zum Beispiel, wenn es jetzt nicht gerade ein reines Frauenunternehmen ist zum Beispiel.
Ja, klar, es wird Frauen immer noch sehr schwer gemacht. Frauen werden auch aktiv dran gehindert. Frauen müssen oft noch mal ein bisschen besser sein als Männer, um bestimmte Positionen. Das ist leider immer noch so. Und gleichzeitig gibt es auch, das ist so ein eigener selbstkritischer Anteil, wo ich manchmal so denke, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, Frauen, macht euch nicht so viel schlechtes Gewissen. Macht euch nicht so viel Gedanken, macht euch nicht so viel Stress, ob ihr das wirklich könnt oder ob ihr gut genug seid oder ob ihr genug für eure Kinder da seid. Also es gibt schon die Tendenz, dass wir Frauen uns über vieles, vieles Gedanken und Sorgen machen, gerade was Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, wo ich manchmal bei mir selber auch gedacht habe, also wenn ich jetzt ein Mann wäre, dann hätte ich mir diese Gedanken nicht gemacht, ja, ob ich jetzt wirklich genug zu Hause bin für mein Kind, sondern hätte halt gesagt, okay, ich gehe halt arbeiten, ja, ich habe halt eine Leitungsrolle und dann mache ich halt meinen Job. Also da wünsche ich mir von Frauen jetzt nicht Sorglosigkeit oder Ignoranz oder Egoismus, sondern zu sagen, das Vertrauen zu sich selber, auch zu sagen, ja, ich gehe meinen Weg und ich muss kein schlechtes Gewissen haben deswegen. Ich muss es nicht allen recht machen.
Und das vermitteln Sie auch zum Beispiel jetzt den Frauen, ich muss es nicht allen recht machen und ich kann auch so meinen Weg gehen, wie ich es für richtig halte, selbstreflektiert, selbstbestimmt und mit allen Ressourcen, die ich habe, das würden Sie auch so den Klientinnen quasi vermitteln?
Klar, das ist ein ganz klares Ziel unserer Arbeit, dass wir Frauen ermutigen, dass sie ihren Weg gehen und dass sie herausfinden, was ihr Weg ist, ja, und dass sie es nicht auf Kosten von anderen machen, aber die Gefahr besteht, also bei unseren Klientinnen selten, sondern oft eher mal, dass sie herausfinden, wo sie hinwollen und dass sie überhaupt in eine Situation kommen, in der sie sagen, ja, ich darf was wollen und ich darf mir was wünschen und ich darf Ziele haben.
Das bestärkt mich jetzt auch gerade in das, was ich jetzt halt hier mache. Jetzt reden wir auch ganz viel über Frauen, die das Frauentherapiezentrum aufsuchen, besuchen wir auch immer. Auch wie sie da weiterhelfen können und wie sie die gesellschaftliche Rolle der Frau sehen. Aber ja, immer diese Diskussion, diese Debatte um Diversität und ich finde das sehr gut, also ich heiße das sehr willkommen. Gibt es auch Transfrauen, die sich an Sie wenden?
Ja, das gibt's und es ist auch durchaus interne Diskussion, wo es unproblematisch ist und wo es problematisch werden könnte. Und erstmal gibt es in den meisten unserer Einrichtungen den Grundsatz, dass diejenigen, die sich soweit als Frau betrachten, ja, als Frau auch mit einem Sternchen dahinter, dass sie sagen, ich sehe mich als Klientin eines Frauentherapiezentrums, also ich sehe mich in einer dieser Einrichtungen, ich möchte da zur Beratung gehen oder ich möchte in diese Tagesstätte, dass wir da einfach erstmal die Selbstdefinition zugrunde legen. Also Frau ist dann diejenige, die ins Frauentherapiezentrum möchte und wir haben keine festen Kriterien, ja, dass sie biologisch eine Frau sein muss. Es ist bei den Transklientinnen, das sage ich jetzt sozusagen wirklich als ganz praktisches Thema, manchmal dann schwierig, wenn andere Klientinnen oder Mitbewohnerinnen in der WG auf eine Transfrau, die sozusagen äußerlich typische, sehr, sehr männliche Attribute hat, die davon angetriggert werden, weil sie ja aufgrund ihrer Erfahrungen mit Männern in einem Frauenschutzraum sind. Da gibt es tatsächlich in den Wohngemeinschaften zum Beispiel manchmal ein Problem im Zusammenleben. Ja, und mit dem müssen wir natürlich umgehen. Also bei allem, wo wir sagen, wir stehen total hinter Diversität und wir haben da eine sehr offene Haltung und gleichzeitig haben wir mit den Klientinnen, mit den traumatisierten Klientinnen halt auch immer wieder den Auftrag drauf zu schauen, wie geht's den Frauen dann miteinander und wie wirkt sich das aus? Und das ist in der Einzelberatung überhaupt kein Problem, aber in einem Gruppenkontext kann es manchmal anders sein. Da steht manchmal sozusagen dieser Schutzauftrag ein bisschen gegen den, dass wir sagen, natürlich können auch Transgender-Menschen oder Transfrauen zu uns kommen und dann müssen wir es manchmal, also ob wir es wollen oder nicht, aber dann müssen wir es einfach manchmal abwägen.
Gibt es da nicht irgendwie die Möglichkeit zum Beispiel, dass sich solche Klientinnen, die sich als Frau zugehörig fühlen, aber halt trans sind, zum Beispiel in so einer WG, therapeutischen WG auch erstmal vorstellen vielleicht?
Ja, klar. Das ist sowieso der Fall, also dass wir da schauen, ob es passt. Und manchmal entwickelt sich das ja auch schon auf dem Weg. Also wir haben schon einige Klientinnen begleitet, die dann halt unterwegs waren in ihrer Geschlechtsangleichung von Frau zu Mann. Und da war es dann einfach irgendwann auch logisch, ja, dass die dann gesagt haben, naja, und jetzt passt es für mich auch nicht mehr, in einem Frauenraum mich zu bewegen. Jetzt bin ich einfach auf einem anderen Weg.
Ach so, Frauen, die als Mann...
Genau, also von Frauen.
Ah, das ist ja interessant. Auch da wäre ich ganz drauf gekommen, ja, klar.
Und die wir dann so weit geleitet haben, bis sie selber auch gesagt haben, jetzt bin ich einfach hier in einem Frauenraum nicht mehr richtig. Ja. Also meistens eckt sich das von selber so.
Sind es auch oft Traumatisierungen der Grund?
Also welchen Weg da jemand geht, was Geschlechtsangleichung angeht, das ist wirklich total individuell und das würde ich jetzt auch gar nicht verquicken mit.
Psychische Gesundheit, was macht das Frauentherapiezentrum um Aufklärungsarbeit zu leisten, also jetzt auch mal fernab von Mann, Frau, Transgender, mal so ganz allgemein über das Thema psychische Erkrankungen, auch psychische Erkrankungen bei Frauen und ja, außer unsere Sendung jetzt natürlich.
Also wir sind in verschiedenen Fachgremien natürlich auch vertreten in München und sind da, also seitdem es eigentlich das FTZ gibt, vertreten wir immer wieder auch sozusagen eine frauenspezifische oder heute würde man sagen auch eine gendergerechte Psychiatriepolitik. Politik, was zum Beispiel schon damit anfängt, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Frauen in einer psychischen Krise oder mit einer akuten psychischen Erkrankung, dass die häufig Kinder haben und dass es wichtig ist, wenn die in die Klinik gehen, dass irgendjemand nach den Kindern fragt. Ja, ob sie zu Hause Kinder betreuen oder warum es Frauen schwerer fällt, in die Klinik zu gehen, weil sie eben die Kinder nicht alleine lassen wollen. Also das fängt bei so ganz konkreten Themen an, nämlich wo gibt es Unterschiede, wo gibt es ganz spezielle Bedingungen, die, mit denen Frauen in ihrer psychischen Krise zum Beispiel, mit denen sie umgehen müssen. Ja, weil ja eine psychische Erkrankung ist ja nie unabhängig von der Lebenssituation. Also wir platzieren unsere fachliche Expertise immer wieder in den Fachgremien. Wir sind auch mit den Klientinnen zusammen immer wieder beteiligt am Welttag der seelischen Gesundheit, also bei 10.10. Wir machen, wenn wir angefragt werden, durchaus auch mal Aufklärungsarbeit in Schulen. Wir machen Fortbildungen selber für Fachkolleginnen zu bestimmten Themen und machen viel fachliche Arbeit rund um psychische Gesundheit und sind gut vernetzt auch mit den Selbsthilfeorganisationen.
Sie beziehen ganz klar zu den Frauenthemen auch innerhalb von der ganzen Psychiatriesystem. Und ich darf auf jeden Fall sagen, Frau Eiche, da können Sie als FTZ auch weiterhelfen.
Also Sie meinen, den Klientinnen weiterhelfen oder auch in den, ja.
Aber auch, was die Vermittlung der Institutionen angeht, dass das Frauenthema auch mehr in der Psychiatrie oder dem psychiatrischen, psychosomatischen System mehr wahrgenommen wird.
Ja, soweit unser Einfluss reicht schon. Und da hat sich zum Glück schon auch viel getan, dass zu sagen, dass Gender-Themen heute auch, und das ist sicher Verdienst vom FTZ, aber auch von anderen Frauenorganisationen im psychosozialen Feld, dass wir immer wieder seit vielen Jahren und Jahrzehnten darauf hinweisen, dass eine frauengerechte, eine frauenspezifische Versorgung, dass diese Angebote wichtig sind. Und wir haben hier eigentlich in München und auch in Oberbayern eine gute Situation, sonst wären die frauenspezifischen Einrichtungen in der Psychiatrie und Suchthilfe nicht so groß geworden, dass diese Fachlichkeit auch anerkannt wird, dass die Bedarfe anerkannt werden und dass das FTZ, aber auch andere nicht mehr nur so eine kleine Nischeneinrichtung sind, sondern dass wir im Gegenteil auch finanziell durch die Kostenträger in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich sehr gut gefördert wurden und dass die Bedarfe von Frauen, von psychisch erkrankten Frauen, dass die wirklich auch gesehen werden und auch finanziell gefördert werden in der Ausstattung der Einrichtungen.
Unser nächstes Interview, das geht dann weiter über SIAF e.V. Die arbeiten auch mit Migrantinnen zusammen, weil wir das Thema ja auch schon ein bisschen jetzt angeschnitten haben. Das würde ich dann eben da vertiefen. Anschluss, jetzt habe ich noch eine Sache vielleicht, was Sie darüber denken, dass Frauen immer so gegeneinander arbeiten würden. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Ist das tatsächlich so Realität, wie man uns Frauen das immer so diesen typischen Zickenkrieg so zuschreibt? Oder ist da vielleicht gar nicht so viel, war das dann jetzt mal Real Talk.
Also, ich würde sagen, sowohl als auch. Unter Feministinnen ist tatsächlich auch interessant, dass es beides gibt. Also, dass Frauen, die sehr frauensolidarisch sind, oft sozusagen den anderen Wunsch haben, sehen wir durchaus auch im FTZ, dass wir bitte immer einer Meinung sein sollen, gerade zu Frauenthemen und dass Frauen grundsätzlich solidarisch miteinander sind. Und das ist natürlich auch nicht so. Ja? Wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche Lebenserfahrungen, wir diskutieren genauso heiß und es ist auch wichtig, dass sich Frauen streiten. Ja? Das ist aber was anderes als der sogenannte Zickenkrieg. Ich glaube, der Zickenkrieg ist so ein bisschen ein Mythos. Also Frauen gegeneinander. Ich erlebe das wirklich eher selten. Vielleicht dann, wenn Frauen aus welchen Gründen auch immer miteinander in Konkurrenz sind.
Gibt es aber bei Männern, gibt es das? Das ist vielleicht eher ein bisschen mehr verdeckt, könnte ich mir vorstellen.
Aber wir können schon festhalten, dass Frauen sich untereinander schon auch mal was gönnen können, auch sehr gut zusammenarbeiten können.
Ja.
Das habe ich jetzt auch heute gemerkt.
Ja. Unser Interview hat total Spaß gemacht.
Ja, hallo zusammen. Ich bin's wieder, die Sunny von PG und heute freue ich mich wirklich ganz besonders, dass ich die Michaela besuchen darf hier im Café Glanz. Ich war ja früher öfters zu Besuch bei euch und ja, war ganz begeistert auch von deiner persönlichen Geschichte. Ich möchte jetzt aber erst mal fragen, ja, was ist denn das Café Glanz? Was macht's ihr hier?
Ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen und ich danke dir nochmals für die Einladung. Das Café Glanz ist ein Treffpunkt für Frauen, Kinder, Besucherinnen, Anlaufstelle für SIAF e.V. Bei SIAF e.V. Es ist ein Verein für Frauen mit mehreren Projekten. Und das Treffpunkt Café Glanz hat auch ein Beschäftigungsprojekt. Und wir sind hier, wie gesagt, für alle Frauen, Kinder und Eltern, die uns besuchen. Wir haben leider seit einem Jahr geschlossen. Immer wieder mal versuchen wir, was anzubieten, Speisen zu mitnehmen. Aber auch sind wir da für diejenigen, die Informationen von uns brauchen über das, was hier bei SIAF läuft.
Woher kommt der Name Café Glanz? Das ist ja, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, die du mir mal erzählt hast vor einiger Zeit. Magst du die vielleicht für unsere ZuhörerInnen nochmal erzählen?
Ja, ich versuche es jetzt auch. Es wurde mir auch erzählt. SIAF e.V. ist vor mehr als 35 Jahren entstanden. Da haben sich, glaube ich, 5 Frauen zusammengetan und für Frauenrechte angefangen, zusammenzuarbeiten, zu kämpfen, vor allem für alleinerziehende Frauen. SIAF e.V. war nicht hier in der Sedernstraße, war irgendwo hier in Harthausen und irgendwann wurden neue Gebäude hier gebaut auf diesem Platz und im Hinterhof gab es ein Möbelhaus, Glanz hieß es, somit in Erinnerung oder da hat man dann den Namen übernommen. Und hier, also heißt jetzt Café Glanz.
Aber bei hier ist es auch sehr glänzend rein, muss man sagen, wie es sich für ein Café gehört halt auch, ne?
Ja.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage zu, weil du meintest, auch mit den Beschäftigungsprojekten ist mir gerade so hängen geblieben. An wen richten sich diese Beschäftigungsprojekte? Also ich nehme jetzt mal an, für Frauen, weil ihr seid ja ein reines... Magst du vielleicht sagen?
Ja, in sich haben wir Angebote für Frauen im Haus. Und das Beschäftigungsprojekt ist tatsächlich auch nur für Frauen gedacht. Und wir arbeiten zusammen mit Jobcenter München und Sozialreferat. Die Frauen, die zu uns kommen, sind Frauen, die einen Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen oder auch nur einen Wiedereinstieg ins Leben quasi. Mhm. Sind Frauen, die aus verschiedensten Gründen die Arbeit...
Aus welchen Gründen?
Sind Frauen mit Fluchterfahrungen, mit Migrationshintergrund, mit wenig, kaum oder hoch ausgebildete Frauen, die eine Pause einlegen mussten. Entweder haben die ja mal Familie gegründet und Kinder bekommen oder sind erkrankt worden und die mussten pausieren. Und in solche soziale Einrichtungen wie SIAF haben die Möglichkeit, wieder einen Anschluss zu bekommen und zu schauen, was bräuchte ich noch, was fehlt mir, um wieder auf den Beinen zu kommen. Und wir stärken und unterstützen die Frauen mit all das, was wir können, auch Beratungen parallel zur Beschäftigung hier anzubieten, so dass die irgendwann so stabil sind, dass die sagen, und jetzt packe ich es wieder und mache ich. Ja,
ja. So sehr schön, wirklich. Ist auch meine Wahrnehmung, wenn man hier vor Ort ist, war es schon auch so, ja. Genau, also die Frauen wenden sich quasi mit ganz verschiedenen Fragen an euch, wo wir jetzt dann nochmal mit der Kollegin nochmal sprechen werden. Und die Besucherinnen, die sind häufig alleinerziehend?
Nicht nur. Also Besucherinnen haben wir querbeet so von jung, Mütter mit Kinder oder alleinstehende Frauen, ältere Frauen, jüngere Frauen. Nur, dass das Angebot bei SIAF so mit Schwerpunkt für alleinerziehende Frauen ist und alleinerziehende Frauen mit Kindern, mit Behinderung, was ganz Besonderes. Das heißt, die sind ja meistens bei uns zu sehen, aber nicht nur. Also das ist in letzter Zeit auch so, in den letzten Jahren vor Corona, dass immer mehr ältere Frauen aus dem Viertel und nicht nur zu uns gekommen sind. Man hat ja gemerkt, dass eine Frauenarmut im Alter sichtbar wird, traurigerweise, und dass die aber auch bei uns gerne das Mittagsessenangebot, der sehr günstig ist, in Anspruch genommen haben, dass sie sich bei uns sehr wohlfühlen, weil kein Konsumzwang ist und es geht manchmal auch mehr um Vernetzung, andere Menschen zu treffen, sich zu unterhalten, ja, zu sagen, was es weh tut oder auch sich politisch zu engagieren und zu sagen, hier können wir vielleicht uns auch beteiligen an das, was SIAF macht. Und ja, das ist schön zu sehen, traurig jetzt wieder zu sehen, dass es leer ist. dass keine Kinder da sind, dass keine Mütter, und wir hoffen sehr, dass es bald wieder losgeht.
Tatsächlich kann man auch wirklich nur hoffen. Ist der Kindergarten nebenan, weil da spielen jetzt gerade tatsächlich die Kinder, sind die irgendwie mit euch hier verknüpft oder ist es jetzt eher so Zufall tatsächlich?
Nein, es ist Zufall. Okay. Das ist ein Kinderhaus im Heidhausen. Aber wir haben jahrelang auch zusammengearbeitet. Auch teilweise haben wir Angebote im Haus, die bei denen stattfinden, weil sie so mehr Platz haben. Ja, und wieder kommen wir in diese Zeiten, ist es nicht möglich, dürfen wir nicht. Ja. Aber Koop-Angebote fanden immer statt zwischen SEAF und Kinderhaus.
Schön. Also euch fehlt tatsächlich auch die Zeit vor der aktuellen Pandemiesituation, was ja irgendwo verständlich ist. Was macht es denn jetzt aktuell mit den Beschäftigungsangeboten der Frauen und auch mit den Besucherinnen, dass jetzt ihr so lange schon zu habt, Michaela?
Es war nicht einfach. Ja, das Beschäftigungsprojekt besteht immer noch und wir haben versucht, nach einer vierwöchigen Totalpause, nach dem ersten Lockdown, die Frauen wieder hierher zu holen und in kürzere Schichten zu beschäftigen, aber auch in diese vier Wochen davor mit denen in Kontakt zu bleiben, telefonisch alle zwei Tage und zu schauen, was die brauchen, wo sie stehen, die Frauen aufzubauen, aus der Isolation zu holen, weil meisten von denen sind auch alleinerziehende Frauen oder Frauen, die leiden auch unter psychischer Belastung oder Erkrankungen, und das hat sich dann verstärkt gezeigt. Und wir wollten zeigen, wir sind da, ihr seid nicht alleine, und eben dann sind wir wieder zurückgekommen und haben versucht, uns anders zu beschäftigen, andere Schwerpunkte zu finden, um die Frauen weiterhin zu begleiten.
Wie ist denn das jetzt aktuell? Also jetzt wird's ja ein bisschen, geht's ja schon tatsächlich in Frühling rein, und ja, wie siehst du die Situation gerade?
Es ist für mich als Leiterin nicht einfach, und das war auch nicht einfach die ganze Zeit. Ich verstehe meine Arbeit, immer in Kontakt, persönlichen Kontakt mit den Frauen zu sein. Da musste ich mich auch umstellen und mehr ans Telefon greifen, aber ich bin zuversichtlich. Ich merke, wie wichtig für die Frauen ist, auch wenn es nur wenig da vor Ort zu sein, mit uns zu sprechen und zu sagen, wo geht's hin, was können wir noch machen, was können wir organisieren, was die berufliche Entwicklung betrifft oder die psychosoziale Stabilisierung der Frauen. Ja. Das spielt eine ganz große Rolle schon immer bei uns. Das ist Schwerpunkt jetzt, nach vorne zu schauen, aber auch das Treffpunkt wieder zu eröffnen, sobald es möglich ist. Wir sind vorbereitet mit all das, was man braucht. Hygiene, Schutzmittel, Maßnahmen, Pandemiepläne, alles ist vorbereitet. Ja,
ja, da gibt es Hoffnung.
Ja, wir hoffen, dass zumindest für außen, für die Terrassen und so wieder geöffnet wird, sodass wir Frauen hier begegnen. Und was mir aber wichtig ist, zu sagen, wir waren immer da. Also auch Café Glanz war geschlossen, aber wir waren als Ansprechpersonen für die Frauen da, die auch von außen kamen, die Fragen hatten oder Krisensituationen waren. Also SIAF und das Treffpunkt Café Glanz war immer, immer besetzt. Wir waren auch telefonisch den ganzen Tag über direkt verbunden mit den anderen von außen. Das haben wir sehr gut hingekriegt und wir sind auch stolz darauf.
Das dürfte auch absolut sein. Also ich finde, da habt ihr wirklich gute Arbeit geleistet, muss man echt. Also ihr bietet verschiedene kulinarische Speisen an. Du achtest ja auch ein bisschen, dass es auch was Gesundes ist, dass das jetzt nicht irgendwas ist, sondern du bist ja auch Hauswirtschafterin, glaube ich, und...
Ja. Und Sozialpädagogin.
Ja. Magst du auch mal dazu was erzählen? Vielleicht ein bisschen zu deiner persönlichen Geschichte?
Da kann man kurz erzählen. Ja, ich kam hier zu SIAF als Sozialpädagogin und seit September 2009 darf ich das Beschäftigungsprojekt und das Treffpunkt Café Glanz leiten. Das als Ansprechperson für Besucherinnen, aber auch für die Frauen, die hier zu uns kommen und arbeiten, war ich quasi ausgebildet. Ja, ich habe mich regelmäßig fortgebildet sozusagen. Aber da auch hier Gastronomie oder Hauswirtschaft war, war es mir aber irgendwann wichtig, auch dass ich mich in dem Bereich Hauswirtschaft mich qualifiziere. Und dann habe ich den Kurs erfolgreich absolviert. Kann mich auch so Hauswirtschafterin nennen. Und Ja, das war aber immer schon das Thema ausgewogene und gesunde Ernährung hier, da wir sehr viele Besucherinnen, die schwanger sind oder junge Mütter, also stillende Mütter sind. Und das war auch wichtig zu wissen, was können wir denen anbieten und aber allgemein unsere Gesundheit und Fokus der Bildung der Frauen, die hier arbeiten. Ja, was heißt Auswärtschaft, was heißt gesunde Ernährung oder ausgewogene Ernährung, was ist regional, was ist saisonal und all das hier ja einzubringen in das Angebot, was wir haben.
Sowas nimmt man ja auch dann häufig mit nach Hause mit. Ja, ich komme trotzdem mal zur nächsten Frage auch tatsächlich. Also die Frauen, die sich an euch wenden, die sind halt auch sehr dankbar drüber quasi, dass ihr trotzdem jetzt den Betrieb noch aufrechterhaltet, immer noch Ansprechpartner seid. Wie kann man euch jetzt in der Zwischenzeit unterstützen?
Ja, das ist wunderbar zu sehen, dass ja unsere Besucherinnen immer wieder mal vorbeikommen und klopfen und fragen, wie es uns geht, was wir bräuchten. Wir freuen uns auch, wenn jetzt Bestellungen fürs Essen zum Mitnehmen reinkommen. Wie, glaube ich, schon überall das Thema finanzielle Unterstützung ist ein Thema. Wir freuen uns über jeden Euro als Spende, die zu uns, zu SIAF kommt, um auch andere Projekte, nicht nur das Café Glanz zu unterstützen, sondern andere Projekte für alleinerziehende Frauen. Ja, es ist wunderbar zu sehen, dass wir immer noch sichtbar sind, dass wir unsere Arbeit gut machen, wenn wir Frauen unterstützen können und sehen, dass denen gut geht, dass die gestärkt rausgehen von uns, dann wissen wir, wir machen eine gute Arbeit. Es ist wichtig, vielleicht zu sagen, was wir jetzt gemerkt haben in den letzten Monaten, dass es uns bewusst war oder in bewusst stärker gekommen ist, dass wir ohne Frauen, Kinder, Mütter nicht existieren können. Die wiederum brauchen uns, unterstützen uns und all diese Interaktionen ineinander, miteinander sein, belebt das Ganze hier. Ja, wir wünschen uns, dass es baldmöglichst quasi zur Normalität kommt und wir wieder die Türen öffnen können.
Und bis dahin habt ihr auch so dieses Coffee-to-go-Projekt.
Und die Beratungen, die schon immer weiterhin gelaufen sind, die haben jetzt andere Formen genommen, entweder telefonisch oder heißt Walken-Talken, erst spazieren gehen und sich beraten lassen, aber auch vor Ort in Krisensituationen, wenn es anders nicht geht. Also wenn die Sprachbarrieren so groß sind, dass es per Telefon nicht geht, dann kann man auch vor Ort.
Also ihr seid auch, habt ihr da auch irgendwie Übersetzerinnen oder so und in welchen Sprachen?
Also Übersetzerinnen haben wir nicht im Haus, den Kolleginnen, die in verschiedenen Sprachen Beratungen führen können. Und dann am meisten bringen die Frauen, die das brauchen, Dolmetscherinnen mit.
Tatsächlich, okay. Ihr habt auch einen Podcast, den könnten wir auch empfehlen. Oder eine ganz neue Internetseite habe ich gesehen, voll schön. Magst du dazu was sagen, was ihr da so macht?
Ja, wir haben eine Webseite, die regelmäßig ergänzt wird. Und wir haben was Neues jetzt für 2021. Kein Jahresprogramm in Printform, sondern man müsste sich dann regelmäßig im Internet oder hier vor Ort informieren über all das Neue, was angeboten wird. Das ist ja wichtig dann zu wissen, dass wir aber auch neu seit 2020 Facebook-Seite, Instagram-Seite haben, dass wir dort auch präsent sind. Ja, und die Podcast, die haben wir letztes Jahr gemacht, als wir mehr oder weniger im Homeoffice waren und manche Angebote, die nicht mehr vor Ort stattfinden konnten, dann in diesem Forum-Podcast umgewandelt worden sind, teilweise. Das ist eine neue, schöne Erfahrung für uns alle hier im Haus. Ja, zu empfehlen sind alle. Es geht um Beratungen, es geht um
Hauswirtschaftliches, haben wir schon geredet.
Genau, es geht aber auch um einen Schreibwerkstatt, so viel ich jetzt weiß. Und ja, einfach gerne mal reinhören. Ich glaube, der Podcast ist auch auf unserer Webseite.
Gewalt während Corona.
Genau, das wurde anlässlich der Woche Gewalt gegen Frauen im November erstellt und in ein dreiteiliger Podcast. Sehr interessant und informativ. Einfach reinhören.
Super, manchmal eine Empfehlung. Was haltet ihr eigentlich davon, dass wir jetzt als Redaktion Psychische Gesundheit, das bin ja nicht nur ich, sondern es sind ja auch noch ein paar weitere KollegInnen, dass wir am Frauentag uns da beteiligen wollen? Wie findet ihr sowas?
Also ich finde das toll überhaupt, dass ihr das macht und nicht nur am 8. März. Ich erhoffe es mir, dass das Thema immer mehr in der Öffentlichkeit kommt und das ist auch sehr viel passiert im letzten Jahr, dass es nicht mehr ein Tabuthema ist, wenn man da über psychische Belastungen oder psychische Erkrankungen spricht. Es ist ein Teil von meiner Aufgabe hier, Frauen zu begleiten, zu bestärken. Selber brauche ich auch immer wieder von meinen Kolleginnen. Es ist selbstverständlich und normal für mich, aber immer noch in unserer Gesellschaft, wie gesagt, ein Tabuthema. Und ich finde es toll, dass ihr das macht und darüber spricht. Und ich bin auch froh und dankbar, dass wir auch ein Wort dazu sagen.
Ja, unbedingt. Es war mir auch jetzt wirklich ein Vergnügen. Also möchtest du vielleicht sonst noch was irgendwie mitteilen, was am Herzen liegt? Jederzeit gerne. Dass wir alle
ja,
sich
heute besucht
in der Sedanstraße.
In der Sedanstraße 37 in Heidhausen. Wichtig ist mir zu sagen, Frauen, wir sind stark und mischt euch ein überall. Ja. Zeigt eure Stärken und stellt euch aber keine Steine in den Wegen selber. Ich weiß nur, wir schaffen es vieles, aber gemeinsam.
Das war die Sendung PG, Psychische Gesundheit auf Lora München. Als verantwortliche Redakteurin zeichnet Sandra Wambach. Sie führte auch die beiden Interviews. Geschnitten hat die Interviews Anita Herle. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Thank you.